Ich habe mich sehr gefreut auf diese Freizeit und habe schon selbst beim Ausarbeiten des Buches Prediger so manches dazu gelernt. Es ist also auch für mich das erste Mal, zu diesem Buch zu referieren. Und so hoffe ich, dass wir jedes Mal ein bisschen Gruppenarbeit auch dabei haben. Und so will ich jetzt jeden von euch erstmal als allererste Frage stellen. Wer von euch hat das Buch Prediger schon mal gelesen? Ja? Okay. Wer von euch hat es schon mehrmals gelesen? Okay. Also, die meisten sind vielleicht nicht dann unbedingt so sehr vertraut mit dem Buch. Gibt es denn irgendjemanden hier, der sagen würde, Mensch, das ist mein Lieblingsbuch in der Bibel? Okay. Na gut. Manchmal hat man so einige Leute, die sagen, ja, das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Gut. Dann vielleicht mal die Frage, was interessiert euch an diesem Buch? Was fasziniert euch an diesem Buch? Was interessiert euch an diesem Buch? Ja, Jochen?
Ja, das ist schon sehr negativ. Also ich meine, negativ,
okay.
Wenn man durchliest, so denkt man, oh, man hat vielleicht ein paar Sprüche gelesen und da ist so, ja, Weisheit, wenn man geht so gut, wenn man geweiht ist, dann läuft das
ja
ungefähr. Mhm. Und dann liest man Prediger und dann steht das ungefähr drin, ja, alles ist eigentlich sinnlos und
okay. Oberflächlich betrachtet, okay. Okay, das ist interessant an dem Buch und das werden wir jetzt auch selbst erfahren. Ich hoffe, dass heute Abend und morgen früh, also wenn irgendjemand zur Depressivität eignet, vielleicht vergesst nicht heute Abend und morgen früh eure Tabletten zu nehmen. Es wird ziemlich deprimierend, ja. Aber ab morgen Abend scheint die Sonne wieder und dann wird es wieder besser. Ja, und warum ich sage, Sonne scheint morgen Abend wieder, das werdet ihr auch im Laufe der Woche sehen. Ihr seht schon, der erste Vortrag ist überschrieben mit Sonne, Mond und Sterne. Gut, mir fiel nichts Besseres ein, aber ab jetzt macht das auch Sinn, was ich da drüber schreibe. Und es wird eigentlich um die Sonne gehen. Ja, okay. Außerdem, was Jochen gesagt hat, was ist noch irgendwo vielleicht eigenartig, interessant, einzigartig, was auch immer, an diesem Buch. Ja?
Ich finde die Aussagen darin, die, weil alles böse ist, genieß einfach das Leben.
Okay. Wir haben also einerseits diese Pessimismus und andererseits dann, einfach hau rein und genieß das Leben. Ja, auch dazu, wie stehen diese beiden Aussagen in Relation? Dazu werden wir sprechen kommen. Das ist also ein Refrain, der sich das ganze Buch durchzieht. 6-mal erscheint immer wieder das, was Raphael immer gesagt hat. Also isst, trink und genießt das Leben. Okay. Auch das hat mit der Gottesfurcht zu tun. Gut. Was wir jetzt heute Morgen machen, ist, dass wir nicht unbedingt uns wirklich mit dem Buch Prediger beschäftigen. Ich glaube, um wirklich das Buch Prediger zu verstehen, um auch ein bisschen nachzuvollziehen, was Jochen eben beschrieben hat, ja, dass eben hier irgendwo es so negativ ist, dass man eigentlich denkt, das passt doch gar nicht in die Bibel, dass wir vielleicht einfach mal den Kontext ermitteln, in dem wir dieses Buch finden. Ja, es ist ein Buch im Alten Testament und vielleicht müssen wir erstmal überhaupt lernen und verstehen, wie wir das Alte Testament zu lesen haben. Ja, ich habe mal einleitend ich habe einige Fragen jetzt hier in eurem Manuskript euch aufgeschrieben, die wir versuchen wollen zu beantworten. Ja, und ich denke, es ist entscheidend, wie wir diese Fragen beantworten, denn diese Fragen, bestimmen unsere Einstellung, unsere Erwartung an das Buch. Ja, wir kommen an das Buch heran und wenn wir wissen, worum es eigentlich im Alten Testament geht, wissen wir auch, wonach wir schauen müssen, wenn wir jetzt das Buch Prediger lesen. Ja, und um einfach uns einzustimmen, um uns vielleicht richtig zu fokussieren, um den richtigen Blickwinkel zu ermitteln, wollen wir diese Fragen beantworten. Prediger ist zum einen Teil des Alten Testamentes. Und wir müssen vielleicht mal bestimmen, was für ein Buch ist denn überhaupt das Alte Testament? Prediger ist Teil des Alten Testamentes. Die Frage stellt sich dann, worum geht es im Alten Testament? Nicht nur, was für ein Buch ist es, sondern worum geht es im Alten Testament? Und dann werden wir sehen, was für ein Buch das Alte Testament ist, wollen wir sehen, wie passt denn jetzt dieses Buch Prediger überhaupt da rein? Wir wollen vielleicht auch eine Frage beantworten, was für ein Buch ist Prediger in Hinsicht auf Gattung. Ja? Weisheitsliteratur wird ganz anders gelesen, als wenn ich jetzt das Buch Daniel oder das Buch Esther oder das Buch Josua mir vornehme. Ja, das sind, jedes dieser Bücher hat eine unterschiedliche Gattung. Gattung bedeutet, wie soll dieses Buch gelesen werden? Ja, dazu gleich noch mehr. Dann vielleicht auch die Frage, wie ist dieses Buch aufgebaut? Oftmals, gerade im Alten Testament, wenn wir wirklich jetzt einen Überblick haben, wie sich jetzt hier dieses Buch entwickelt, wie zum Beispiel auch diese Refrains, von denen Raphael eben gesprochen hat, dort reinpassen, dann merke ich viel einfacher, ja, wie dieses Buch, oder dann ist das Buch mir viel offener, weil ich sehr viel leichter es lesen kann. Und dann vielleicht auch noch einige Einleitungsfragen. Wer hat es geschrieben? Ist es wichtig, wer es geschrieben hat? Wann hat er, sie, es geschrieben? Dazu werden wir dann zum allerletzten Punkt noch kommen. Zuerst einmal also jetzt die Frage, was für ein Buch ist das Alte Testament? Und vielleicht mal von euch, wie würdet ihr versuchen, in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was für ein Buch ist das Alte Testament? Warum nennen wir das Altes Testament? Ja? Und ich stelle mal ganz zu meinem Computer an, während ihr die Fragen beantwortet. Wer will als erstes? Ich muss nur meinen Computer hier so rüberstellen. Vielleicht kannst du den Beamer irgendwann mal anmachen. Mach den Beamer einfach mal an und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Jetzt stehe ich natürlich genau davor, aber gut, gucken wir gleich mal. Also, Jochen.
Ja, also ich würde sagen, das Alte Testament ist eine Sammlung von Schriften aus der Geschichte des jüdischen Volkes, von der Erschaffung der Welt.
Okay.
Bis zur Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Und es geht eben darum, einerseits wird die Geschichte beschrieben und andererseits wird auch durch dieses Beschreiben der Geschichte deutlich gemacht, dass das Volk an sich scheitert, wenn es sich auf sich verlässt und dass jemand auch der Sendung durch den Propheten,
wow,
durch praktische Scheitern und so weiter,
auch okay,
dann nämlich auch das Neue, das
okay,
Jesus vorbereitet.
Okay. Na super. Also, das war jetzt schon mal eine gute Zusammenfassung. Es ist eine Sammlung von Schriften, ja, ganz unterschiedliche Bücher, die hier aneinander gereiht werden. Dann ist die Frage, was war entscheidend? Warum sind einige Bücher, wir nennen das auch den Kanon, ja, des Alten Testamentes, warum sind einige Bücher mit drin, warum sind vielleicht andere Bücher nicht Teil dieser Sammlung, ja? Wie würde er die Frage beantworten? Okay, hier kommt schon was, das ist gut. Okay. Sicherlich entscheidend ist die Frage der Inspiration. Ja? Diejenigen, die diese Bücher geschrieben haben, die Teil der Sammlung des Alten Testamentes sind, sind Propheten gewesen. Ja? Angefangen bei Mose, ja, der selbst in dem Buch Deuteronomium beschrieben wird als ein Propheten. Ja, das Buch Deuteronomium endet mit den Worten, bis zu diesen Tagen ist nicht wieder solch ein Prophet auferstanden wie Mose. Und doch wurde auch Mose offenbart, dass nach ihm andere Propheten kommen würden. Ja? Und so kam es, dass wir können mal aufschlagen, Deuteronomium 31, Mose als allererste den Auftrag bekommen hatte, das, was er gepredigt hatte in der Jordanebene, kurz bevor das Volk Israel einziehen sollte in das Weiße Land, hatte Gott ihm aufgetragen, dass er hier das Volk ermahnt und ermutigt, dass er ihnen die Gesetze vorliest, die Gott ihm gegeben hatte auf dem Berg Sinai, und zu ihm sagte, so, diese Gebote, ja, die sollst du jetzt dem Volk Gottes vorhalten und sagen, wenn ihr diese Gebote haltet, werde ich euch segnen in dem weißen Land. Wenn ihr diese Gebote nicht haltet, dann werdet ihr wieder eines Tages aus diesem weißen Land hinausgetrieben werden. Und ganz am Ende dieser Predigten, die Mose dort in der Jordanebene, kurz bevor sie einzogen ins weiße Land, die er dort predigte, die lesen wir jetzt hier in 5. Mose 31, Vers 9, wurde ihm jetzt aufgetragen, dass er die aufschreiben soll. Da lesen wir hier 5 Mose 31, Vers 9. Und Mose schrieb dieses Gesetz auf und gab es den Priestern, den Söhnen Levis, welche die Bundeslade des Herrn trugen, und allen Ältesten von Israel. Und Mose gebot ihnen und sprach: Nach Verlauf von 7 Jahren zur Zeit des Erlassjahres am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen an den Ort, den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, Männer und Frauen und Kinder, auch deinen Fremdlingen, der in deinen Toren ist, damit sie es hören und lernen, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Ja. Hier der Auftrag, dass Mose jetzt diese Worte aufschreibt, und der Auftrag, dass diese aufgeschriebenen Worte jetzt auch gelesen werden. Das ist interessant. Eigentlich ist das der erste und vielleicht auch einiger der wenigen Hinweise im Alten Testament, wie wir eigentlich zu diesen Büchern, zu dieser Sammlung von 36 Büchern oder 39 Büchern gekommen sind im Alten Testament. Ja, dass wir hier jetzt eine Sammlung von Büchern haben, die von Propheten wie Mose aufgeschrieben wurden, die dann kanonisiert wurden, in dem Sinne, dass sie gesagt wurde, und diese Bücher sollen jetzt gelesen werden. Ja, diese Bücher sollen jetzt gelesen werden von dem Volk Israel. Damit, wie wir hier in Vers 12 sehen, sie lernen, den Herrn, euren Gott, zu fürchten und darauf achten, vor ihm zu leben. Die Furcht hier bringt uns schon nahe an das, was wir nachher auch in dem Buch Prediger lesen. Und so müssen wir auch das Buch Prediger verstehen. Es ist eins dieser Worte, was jetzt aufgeschrieben wurde von einem der, in Anführungsstrichen, Propheten, einer, der ein Lehrer war für das Volk Gottes, wo jetzt diese Worte aufgeschrieben wurden, damit sie lernen, in diesem Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, zu wandeln und zu leben. Ja? Es ist also ein Teil dieser alttestamentlichen Schriften. Was ich jetzt mal hier noch uns mitgebracht habe, ist eine Auflistung, und leider passte das nicht auf ein Blatt Papier, natürlich passt es auf ein Blatt Papier, aber dann sieht man nicht mehr so viel, aber ich werde das mal ganz kurz, ja, vielleicht können wir auch das Licht ausmachen, aber ist vielleicht auch, da man das ja nicht so fokussiert lesen kann, aber ja, machen wir ein bisschen aus, das ist gut. Leider ist es jetzt ein bisschen zu klein, aber generell, ich zeige euch mal, was ihr hier sehen solltet. Ja? Wir haben also hier die ersten 5 Bücher Mose, ja? Die wir auch die Tora nennen. Ja? Tora, das Gesetz, die Lehre. Und so fängt ja auch unsere Bibel an. Ja? Wir gehen davon aus, dass es Mose war, der diese 5 Bücher geschrieben hat, genauso wie Gott ihm aufgetragen hat, dieses Buch Deuteronomium, diese Predigten, die er damals gepredigt hat, kurz bevor das Volk ins verheißene Land einzog, dieselben, genauso wie er das aufschrieb, hat er jetzt auch die ersten 4 Bücher aufgeschrieben, als ein Vermächtnis an das Volk Gottes, wenn sie jetzt in das verheißene Land einziehen, dass sie eine Anweisung haben, wie sie in dem verheißenen Land leben sollen. Wir würden das auch sonst das Gesetz nennen oder auch Pentateuch, diese 5 Rollen. Nun, als nächstes geht es bei uns in unserer deutschen Bibel, die der Aufteilung des griechischen Alten Testamentes folgt, nämlich der griechischen Übersetzung, die nennen wir die Septuaginta. Und in der Septuaginta sind die Bücher jetzt anders aufgereiht als in unserer hebräischen Bibel. Bei uns geht es weiter mit Josua, Richter und dann Ruth. Ja, und dann Samuel, Könige, Chronik. Nun. In der hebräischen Bibel, ja, läuft das ein bisschen anders. Es geht weiter mit Josua, Richter, 1. 2. Samuel und 1. 2. Könige. Das Buch Ruth, ja, ist ganz woanders. Nämlich nachher unter dem, was wir nennen, die Schriften. Ja. Auch das Buch Chronike kommt erst ganz nachher am Ende dieses alttestamentlichen Kanons oder dieser hebräischen Sammlung von biblischen Büchern. Diese 4 Bücher, kann man eigentlich sagen, Josua, Richter, Samuel und Könige, 1. Samuel, 2. Samuel zusammen, 1. Könige, 2. Könige zusammen, nennen wir auch die vorderen Propheten. Ja, auch hier, wir denken normalerweise über diese historischen Bücher, ja, die ja eigentlich jetzt beschreiben, wie das Volk Israel einzieht in das Weiße Land, wie sie da jetzt mehr und mehr die Völker, die dort wohnen, hinaustreiben. Dann im 1. 2. Samuel, ja, wo der erste König kommt und gerade auch unter diesem ersten König jetzt sich wirklich so manche Prophezeiungen erfüllen, dass nämlich jetzt Gott durch den König über sein Volk regiert und nicht mehr vielleicht durch Richter oder nur durch die Propheten, die dort an der Stiftshütte wären oder Priester an der Stiftshütte. Und dann im 1. 2. Könige weitet sich das noch mehr aus und wir haben noch mehr Könige. Ja, leider teilt sich dann das Königreich in das Nord- und Südreich, Juda und Israel oder Israel und Juda. Und wir haben jetzt zwei Adern von Königen, ja, die einen, die über Juda regieren, die anderen, die über Israel regieren. Fängt also an, eigentlich ist es eine Geschichte, die nie so richtig erfolgreich ist, ja, irgendwie erlebt Israel nie wirklich das, was eigentlich ihnen hier, bevor sie in das Weiße Land einziehen sollten, verheißen wurde. Ja, dass sie wirklich voll und ganz regieren, dass Gott wirklich in all seiner Fülle sie segnet, dass Gott in all seiner Fülle unter ihnen wohnt. Und in diesem Sinne sind auch diese vier Bücher eine Warnung. Ja, es sind Propheten, die sagen, dadurch, wie jetzt die Geschichte aufgeschrieben wurde, ist, ihr seid dem Bund, den Gott mit euch geschlossen hat, nicht treu. Ja? Das ist also dann ein Teil des Alten Testamentes. Dann der nächste nennen wir die hinteren Propheten. Das sind jetzt nicht geschichtlich Propheten, die geschichtliche Berichte aufgeschrieben haben, sondern es sind das, was wir auch in unseren Bibeln als die Propheten nennen. Ja, wir haben Jesaja, Jeremia und Ezekiel und dann haben wir die 12 kleineren Propheten. Propheten, die gesprochen haben und die dann auch, genauso wie Mose, diese Predigten, das, was sie gesprochen haben, aufschreiben, als ein Vermächtnis für die nach ihnen kommenden Völker und immer wieder eine Warnung. Kommt zurück zu dem Bund, den Gott mit euch geschlossen hat, bevor ihr in das Weiße Land eingezogen seid. Und das ist eigentlich das Ziel all dieser prophetischen Schriften. Ein Ruf zurück, kommt zu dem Wort Gottes, kommt zu dem Bund, haltet den Bund, lebt das aus, was Gott euch aufgetragen hat. Fürchtet ihn. Und dann schließt dieser hebräische Kanon mit den Büchern, die wir auch die Schrift nennen, oder die Hagiographa, die heiligen Schriften. Und da geht es jetzt weiter mit den Büchern. Kommen wir jetzt zu den Büchern, mit denen wir uns auch diese Woche beschäftigen. Hier unter diesen Schriften haben wir jetzt, und ich kann es sogar noch ein bisschen größer machen, haben wir jetzt das Buch Hiob, Sprüche, Ruth, Hohes Lied, der Prediger, dann das Buch Klagelied, was auch auf Hebräisch Ach heißt, dann Esther, Daniel, Ezra, Nehemia und dann jetzt hier am Ende 1. und 2. Chronik, oder auf Hebräisch heißen sie die Worte der Tage. Ja? Das ist also jetzt der Teil der Schrift oder der Teil des Alten Testamentes, dem wir uns zuwenden, wo wir jetzt auch eingekeilt zwischen Hohes Lied und Klagelied das Buch Prediger finden. Auch hier ist es interessant, allein schon zu sehen, wie das Buch Prediger anfängt. Ja, das Buch Prediger fängt an mit den Worten, die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Wollen wir nicht weiter darauf eingehen, außer der Tatsache, dass so viele der Bücher im Alten Testament sehr ähnlich anfangen, wie auch das Buch 5. Mose. Im 5. Buch Mose heißt es nämlich ganz am Anfang, dies sind die Worte Moses. Und immer wieder wiederholt sich eigentlich dieser Wortklang. Dies sind die Visionen, die Jesaja sah. Dies sind die Lasten, die Amos empfing. Dies sind die Sprüche Salomons. So fängt das Buch Sprüche an. Und jetzt heißt es hier, dies sind die Worte des Predigers. Auch hier schon alleine, wie das Wort eingeleitet wird, in Anlehnung an all diesen anderen kanonischen Schriften, die eingeleitet sind, dies sind die X von X. Ja, dies sind die Worte, dies sind die Visionen von dem Propheten namens Mose, Jesaja, Amos. Und jetzt hier wird er eben Prediger genannt. Ein Prediger, einer, der eine Schar von Menschen um sich herum versammelt und ihnen dann Wahrheit vermittelt. Das ist auch das hebräische Wort, für was diesem Buch den Titel gibt, nämlich Kohelet, Kohelet, derjenige, der versammelt, derjenige, der verkündigt und predigt. So viel vielleicht zu dem Wesen, was ist eigentlich das Alte Testament? Es ist eine Schrift von, eine Sammlung von Schriften. Nun, warum nennen wir es das Alte Testament? Eine relativ einfache Frage eigentlich. Weil es auch ein Neues gibt. Ja? Altes Testament, Neues Testament. Okay? Aber warum Testament? Ja? Alt, weil es auch neu gibt, aber warum dann Testament? Ja? Testament ist sowas wie ein Vermächtnis, okay.
Und das ist ja vor einem bestimmten Zeitpunkt geschrieben worden.
Also okay.
Im Alten Testament war ja vor dem Jesus geschrieben worden.
Okay.
Und alles, was danach geschrieben wurde, oder?
Okay, also wir haben sozusagen jetzt hier irgendjemand, der sterben wird, und wir werden mal sehen, was wir dann als Vermächtnis haben. Aber der Tod findet dann ja nicht wirklich statt bis zum... Also recht hast du, du bist genau auf dem richtigen Pfad. Aber irgendwas stört uns vielleicht hier in dieser Erklärung dann an dem Wort Testament. Ja, denn wenn hier jemand erstmal sterben muss, und wer muss sterben und wer sind die Erben? Okay. Klaus?
Der Bund.
Also Bund. Okay.
Bund.
Genau.
Der alte Bund ist der neue.
Okay. Dass wir es auch vielleicht so verstehen, wie es haben wir, wir haben es hier zu tun mit einem Testament in dem Sinne von einem Bund. Ja, und genau das haben wir ja auch eben schon andeutend hier gelesen. Vielleicht schlagen wir mal zum Deuteronomium 28, Vers 69. Ja, ihr seht schon, das Buch Deuteronomium ist sehr hilfreich in der Diskussion, in dem, wenn wir versuchen zu ermitteln, was ist eigentlich das Alte Testament. Denn es ist das Basisbuch, es ist eigentlich das Fundament. Und hier finden wir 28, Vers 69. Vielleicht kann jemand von euch mal diesen Vers lesen. Okay. Hat jeder Vers 69? Sonst können wir auch 29, Vers 1 lesen. Ist beides dasselbe. Also diejenigen, die kein 69 haben, lesen einfach 29, 1. Ja? Irgendwie die... Auch hier wieder, ja, die hebräische Bibel und dann unsere Übersetzungen sind sich manchmal hier nicht einig. Und vielleicht gibt es einige von euren Bibeln, die dem hebräischen Text folgen. Aber, also, Vers 69.
Im Land Moab erneuerte der Herr seinen Bund mit den Israeliten, den er am Berg Horeb mit ihnen geschlossen hatte. Dies sind die Worte, die er dem Volk durch Mose weitergeben ließ.
Okay. Dankeschön. Wir haben also hier einen Bund auf dem Berg Horeb, das ist dasselbe wie Sinai, ja, und wir alle erinnern uns an die 10 Gebote. Und jetzt steht hier, dass Gott noch einen Bund mit ihnen schloss. Und diesen Bund schloss er jetzt kurz bevor sie einziehen in das verheißene Land. Und wisst ihr, das ist eigentlich das, der Bund, unter dem die Juden gelebt haben. Ja. Hier hat Gott ihnen jetzt gesagt, hör zu, wir gehen einen Bund ein. Ihr seid mein Bundesvolk, ich bin euer Bundesgott. Ja? Und wie es so typisch ist in einem Bund, gibt es ganz bestimmte Konditionen. Jeder der beiden Partien muss seinen Teil einhalten. Ja? Nun, der Teil Gottes in diesem Bund war, dass er gesagt hat, ich werde euch einziehen lassen in das weiße Land. Ich werde euch ein Land geben, wo Milch und Honig fließen. Ich werde euch segnen, ihr werdet euch ausbreiten, ihr werdet in diesem Land ein Segen sein für andere Völker und ich werde mitten in diesem Land in eurer Mitte wohnen. Und das ist ein ziemlich großes Vermächtnis, ziemlich große Verheißung, die Gott hier seinem Volk macht. Und wie wir eben schon gesehen haben, als wir durch die Bücher durchgegangen sind, hat das Volk Israel das nie wirklich so voll erlebt. Ja? Eigentlich ist das Buch Könige, wo eigentlich der Triumph hätte beschrieben werden sollen, wie sie jetzt wirklich sich ausbreiten und wie sie regieren in einer langen Dynastie. Es ist eigentlich nur Versäumnis und nur Versagen, eigentlich nur Verderben. Und statt, dass sie aufblühen, verwelken sie mehr und mehr und gehen eigentlich zurück in die Gefangenschaft. Denn so endet dann ja auch das Buch Könige, nämlich im babylonischen Exil. Wir sehen schon, hier in dem, was Gott eigentlich ihnen verheißen hat, ist das Alte Testament ein Bericht, irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. irgendwas ist hier schiefgelaufen. Ja? Aber ich glaube, wir alle wissen, und die Propheten haben es immer wieder deutlich gemacht, es liegt nicht an Gott. Ja? Es liegt nicht an Gottes Weisheit, es liegt nicht an Gottes Macht, es liegt nicht an Gottes Liebe oder an Gottes Gnade, sondern es liegt an dem Volk, ja? Dass sie nicht wirklich in der Lage waren, zu solch einem gerade erfolgreich in das Volk einzuziehen. Nun, was sind denn, wenn das jetzt die Kondition ist, unter die Gott sich stellt und sagt in diesem Bund, das ist den Teil, den ich einhalten werde, was ist dann der Teil, den das Volk Israel einhalten sollte? Hat da irgendjemand von euch vielleicht einen guten Vorschlag?
Gehorsam?
Gehorsam? Okay. Jochen?
Ja, die Gesetze
aus der Tora. Okay. Haltet diese Gesetze. Ja. Und könnte man vielleicht diese 10 Gebote, könnte man vielleicht diese Gesetze in der Tora zusammenfassen? Die Antwort ist ja, nämlich in den 10 Geboten. Ja, das, was Gott schon damals in diesem ersten Bund, nämlich auf Berg Sinai gegeben hatte, darin liegt eigentlich, das ist es. Wenn ich euer Gott bin, dann seid ihr die 10 Geboten haltendes Volk. Ja, ihr seid Menschen, die mich nachahmen. Ich bin kein Gott, der lügt, also werdet auch ihr die Wahrheit sagen. Ich bin so sehnsüchtig und so geizig mit meiner eigenen Ehre, dass nur ich mich nur selbst anbete, und so sollt auch nur ihr mich als einzigen Gott anbeten. Ja? Ich bin ein Gott, der Leben schenkt, und so sollt auch ihr ein Volk sein, das Leben schenkt und nicht Leben zerstört. Nun, könnte man aber diese 10 Gebote vielleicht noch weiter zusammenfassen.
Naja, noch darin im Sex, wo steht, du sollst den Herrn deinen Gott lieb haben, für ganz
okay. Richtig. Richtig. Super. Hier fasse ich eigentlich zusammen im 5. Mose 6, was eigentlich noch weiter die Basis ist. Ihr sollt die 10 Gebote halten, aber eine noch weitere Basis dafür wäre das, was wir nennen das Schema. Ja, Schema, das hebräische Wort für höre. Ja, und das Schema, was eigentlich eingegangen ist in die Geschichte des Alten Testamentes als das Glaubensbekenntnis der Juden. Im 5. Mose 6, Verse 4 bis 6. Vielleicht kann der Simon das auch mal lesen.
Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein.
Okay, sehr schön. Vielleicht schlagen wir da mal weiter zu Kapitel 10. Und lesen da nochmal die Verse 12 bis 16. Wir haben also hier zuerst das Gebot, ich bin der, der ich bin. Ja, ich bin ein Gott, ich bin nur einer. Ja, an mich sollt ihr glauben, und dann das Gebot, mich sollt ihr lieben. Dem zufügen können wir jetzt noch, um wirklich das zusammenzufassen, warum hat Gott ihnen all diese Gebote gegeben, in Kapitel 10, Vers 12 bis 16. Wer will lesen? Dann kann der Raphael, ja gut, der Klaus.
Nun, Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir, noch von dir, als dass du den Herrn dein Gott fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn deinem Gott dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele? Dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass dir es wohlgehe. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was darin ist, das ist des Herrn, deines Gottes. Und doch hat er nur deine Väter angenommen, dass er sie liebte, und hat ihre Nachkommen, nämlich euch, erwählt aus allen Völkern, so wie es heute ist. So beschneidet nun
gut, danke schön. Hier also eigentlich das, worum es Gott geht, als er ihnen diese Gesetze gibt. Er will ihnen beibringen, was es heißt, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Er will ihnen beibringen, was es heißt, Gott zu fürchten. Er will ihnen beibringen, was es heißt, Gott ganz als ihrem Bundesgott anzuhängen. Ja? Und so haben wir eigentlich die Gebote im Alten Testament zu stehen. Denken wir vielleicht daran, ja? Es ist das Passa. All die Juden müssen zu diesem einen zentralen Ort kommen, ja, einer der drei Festtage im Jahr, wo sie sich alle an dem einen zentralen Ort, wo Gott in ihrer Mitte wohnen würde, was später dann Jerusalem, der Tempel war. Warum? Warum hat Gott ihnen dieses mühselige Gesetz gegeben? Sie gehen dorthin und sie erinnern sich zurück, das hat Gott für uns getan, als er uns herausgeführt hat aus Ägypten. Dieses Ereignis würde jetzt eine Erinnerung an sie sein. Das ist das, was Gott für uns gemacht hat. Aus all den Nationen hat er uns auserwählt. Unseren Samen, unsere Nachkommen will er segnen. Ja? Eine Erinnerung, wie gewaltig Gott ist, wie stark Gott ist. Ja? Und auch hier wieder, dieses Gebot passt gleich dazu rein, was will Gott mit dem ganzen Gesetz bewerkstelligen. Deshalb also diese Gebote, ja, unter denen jetzt das Volk Israel im ganzen Alten Testament leben sollte. Und so haben wir jetzt vielleicht auch die Bücher im Alten Testament zu verstehen. Es ist ein ständiger Kommentar. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt hier gelesen, ja, ihr sollt den Herrn lieben, ihr sollt ihn fürchten, ihr sollt ihm allein anhangen. Es wird hier jetzt erwähnt, ja, dass Gott derjenige ist, der euch herausgerufen hat aus den anderen Nationen. Und dann am Ende auch in Vers 16, so beschneidet nun eure Herzen und seid nicht mehr halsstarrig. Eigentlich fasst das zusammen, was das Ziel ist des ganzen alttestamentlichen, der ganzen alttestamentlichen Bücher. Ein Buch nach dem anderen ist gegeben, um aufzuzeigen, das ist der Bund, den ihr halten sollt. Ja? Denken wir hier an die Geschichte Josuas oder auch die Geschichte der Richter. Ja? Es ist ein Hinweis darauf, hier, Gott hat euch diese Verheißung gegeben, zieht ein in das heilige Land. Und sein Hinweis darauf, irgendwie funktioniert das nicht. Ja? Warum seid ihr jetzt, die ihr hier in Richter eigentlich all die Weisung Gottes hat, warum gelingt es euch nicht, dass ihr euch ausbreitet, dass ihr die anderen Nationen hinaustreibt aus dem Land? Eigentlich sehen wir hier schon in diesen ersten beiden Büchern, nach dem Pentateuch, nach der Tora, ein Hinweis darauf, es muss mehr kommen. Es muss etwas anderes kommen als dieser erste Bund. Es muss etwas mehr kommen als nur diese Gebote, die Gott euch gegeben hat. Ja? Die Gebote sind nicht in der Lage, aus dem Volk zur Zeit der Richter ein Volk zu machen, was wirklich Gott liebt, was Gott wirklich voll und ganz nachfolgt. Und es ist das fünfte Buch Mose, was schon uns darauf hinweist, dass etwas Besseres kommen muss. Ja, Jochen?
Ich habe mal eine Frage. Du hast gesagt, dass in Deuteronomium 5. Mose 29 ein zweiter Bund angekündigt wird, zu dem in 2. Mose 19.
Ja.
Ich habe jetzt nochmal geguckt, der unterscheidet sich aber nicht von dem in 2. Mose.
Okay.
Also die Bedingungen für, also Gott verspricht ja ungefähr das Gleiche und das Volk muss das Gleiche halten.
Okay. Aber also es ist interessant, dass wir... Also, dass wir haben jetzt hier ein ganz anderes Bundesdokument. Ja? Wenn wir jetzt 2. Mose vergleichen, dort war das Dokument eigentlich, was diesen Bund ausgemacht hat, nur die 10 Worte, nur die 10 Gebote. Ja? Wo also jetzt auch nicht schon angekündigt wurde, der Fluch und der Segen, den Gott auf das Volk bringen würde. Ja? Wo also, sage ich mal, diese beiden Parteien ganz anders definiert waren. Ja? Hier kommt es jetzt jedoch, diese Flüche, diese Segen kommen dazu, ja, und an diesem Tag haben sie ja wieder einen neuen Bund mit dem Herrn geschlossen, ja, wenn wir jetzt Kapitel 32, 33 lesen im Deuteronomium, haben sie an dem Tag nochmal wieder einen Bund geschlossen. Interessant ist, dass wir im Josua noch wieder, ja, am Ende von Josua heißt es, und an diesem Tag schlossen sie wieder einen Bund mit dem Herrn, ja. Also ich denke mal, Josua war eine Erneuerung von dem Bund, den wir hier in Deuteronomium haben. Und Deuteronomium ist eine Aufstockung, ja, auf dieses Basisereignis und Basisdokument der 10 Gebote. Ja. Das Ereignis im Berg Sinai und dann das Dokument, die 10 Worte. Ja. Aber eigentlich finden wir nirgendwo andere Hinweise, dass noch andere Gebote mitzählten in diesem Bund, der an Berg Sinai geschlossen wurde. Es muss also noch was Besseres kommen. Ja? Irgendwie ist das ganze Alte Testament ein Hinweis darauf, irgendwie wirklich dem Volk nur zu sagen, das sollst du tun, das sollst du nicht tun. Wenn du das tust, dann werde ich dich segnen, dann werde ich dich fruchtbar machen in diesem Land. Und wenn du das nicht tust, dann werde ich dich verfluchen, dann werde ich sämtliche Krankheiten, sämtliche Feinde, sämtliche Probleme auf dich bringen, damit du endlich zur Vernunft kommst. Irgendwie war das nicht Motivation genug, ja, um wirklich erfolgreich in der Beziehung zu Gott zu leben. Sollte für uns ein Hinweis sein. Ja? Unser christliches Leben muss mehr, sehr viel mehr sein als nur, du sollst Skat spielen, du sollst nicht Skat spielen. Ja? Und du darfst das oder du darfst das nicht und du sollst sonntags in die Kirche gehen, sonst bist du ein schlechter Christ. Und wenn du deine Bibel nicht liest, bist du auch ein schlechter Christ. Ja? Christsein ist mehr als das. Ja? Es hat im Alten Testament nicht funktioniert und so wird es auch bei uns im Neuen Testament nicht funktionieren. Das Interessante ist, dass jetzt schon von Anfang an eigentlich, nämlich in diesem Bundesdokument im 5. Buch Mose, schon angekündigt wurde, etwas Besseres muss kommen und etwas Besseres wird kommen. Wir haben eben im Deuteronomium 10, Vers 16 gelesen, ihr sollt eure Herzen beschneiden. Ihr sollt nicht länger halsstarrig sein. Und es ist interessant, dass wenn wir weiterschlagen zu Kapitel 30, wir dort eine Verheißung finden, dass Gott sagt, ihr selbst seid nicht in der Lage, eure Herzen zu beschneiden, aber ich werde eure Herzen beschneiden. Ja? Wir finden hier am Anfang von Kapitel 30 eine Beschreibung, wie die schlimmste aller, dass der schlimmste aller Flüche über Israel gekommen ist. Nämlich, dass so wie sie einst aus Ägypten rausgeführt werden, sie jetzt wieder zurück nach etwas Ägypten-ähnlichem gehen, nämlich ins Exil. Dass sie wieder ausgespielt werden, rausgeschmissen werden aus diesem verheißenen Land, was Gott ihnen als Teil seines Bundes gegeben hat. Und jetzt steht hier im 5. Mose 30, dass wenn ihr euch dann an diesem tiefsten Punkt eurer Geschichte befindet, der sich ja auch tatsächlich erfüllt hat, ja, wenn wir an die babylonische Gefangenschaft denken, sie sind tatsächlich rausgeschmissen worden, 70 Jahre lang lebten sie im Exil in Babylon. Wenn ihr jetzt in diesem Exil seid und wenn ihr dann zu mir zurückkehrt, wenn ihr umkehrt zu mir, wenn ihr Buße tut, dann werde auch ich zurückkehren zu euch und werde euch wieder zurückbringen in das weiße Land. Sie werden aufgefordert zu Buße. Aber weiter als zu Buße sehen wir hier dann auch in Vers 6 die Verheißung, Deuteronomium 30, Vers 6, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Eine unglaubliche Verheißung. Ja, wir denken dran. Das war doch eigentlich in dieser Bundesbeziehung zwischen Israel, dem Volk, und Gott, war die Aufgabe des Volkes, ihr Teil des Bundes war, dass sie den Herrn lieben von ganzem Herzen. Und jetzt sehen wir hier am Ende der Geschichte, ist es letztendlich Gott, der selbst ist, der diesen Teil erfüllt. Nämlich er ist es, der sie befähigt, ihn überhaupt zu lieben von ganzem Herzen. Gott hatte ihnen aufgetragen, ihr sollt euer Herz beschneiden und jetzt ist es Gott, der ihnen das Herz beschneidet. Gott hatte gesagt, ihr sollt nicht halsstarrig sein. Jetzt ist Gott letztendlich derjenige, der diese Halsstarrigkeit wegnimmt. Schon hier also eine Verheißung eines neuen Testamentes, eines neuen Bundes, einer neuen Art und Weise, jetzt die Gnade Gottes zu erleben. Nicht länger unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Gott greift ein und Gott tut das für uns, was wir nicht selbst in der Lage sind zu machen. Wenn ich jetzt sage, dass wir im Alten Testament, Dankeschön, in all den unterschiedlichen Schriften, die wir im Alten Testament für uns unter Inspiration jetzt aufbewahrt bekommen haben, genau angefangen mit dem Buch Deuteronomium zu all den anderen Büchern hin, so ist jedes einzelne dieser Bücher ein Hinweis darauf, hör zu, es muss etwas Besseres kommen als diesen alten Bund, unter dem ihr jetzt lebt. Und das passt genau zu dem, was Jochen anfangs gesagt hatte. Warum ist jetzt das Buch Prediger so negativ? Und ehrlich gesagt, gucken wir uns das Buch Könige an. Warum ist das Buch Könige so negativ? Ja? Das Buch Richter ist eine Katastrophe. Ja? Es ist peinlich, dass so etwas in der Bibel ist, dass so etwas hier ein gottesfürchtiges Volk genannt wird. Ja? Es ist eine Blamage, eine Versagen nach dem anderen. Ja? Wir haben es also in der Bibel eigentlich mit lauter Büchern zu tun, die nur negativ aufzeigen, wie verkorkst der Mensch eigentlich ist. Aber der Grund, warum sie für uns aufgeschrieben sind, ist als ein Hinweis darauf, es muss etwas Besseres kommen. Ein Hinweis darauf, es wird etwas Besseres kommen. Und genauso haben wir jetzt auch das Buch Prediger zu verstehen. Aber nicht nur zeigt es die Notwendigkeit etwas Besseren auf, sondern es ist auch eine Vorbereitung. Es ist, sag ich mal, eine Vorbereitung, wirklich diese Buße zu tun, um dann in der Lage zu sein, auch diesen neuen Bund aufzunehmen. Und gerade in den Propheten finden wir immer wieder diese Vorbereitung des Herzens, nämlich wo sie aufgefordert werden, Buße zu tun, umkehren zu dem Herrn, wo ihnen aufgezeigt wird, die Gnade Gottes und dass sie der Gnade Gottes entsprechend leben sollen. Nun, und ich glaube, genau hier zeigt sich auch, wie es nützlich ist, für uns das Alte Testament zu betrachten. Denn ein jeder von uns versucht immer wieder aus uns selbst heraus, dass wir eigentlich versuchen, selbst über die Runden zu kommen. Dass wir selbst versuchen, religiös zu sein. Dass wir selbst versuchen, vielleicht Gott irgendwo zu imponieren mit unserem Tun und Handeln und sagen, ach Mensch, eigentlich müsste Gott doch mit mir ganz zufrieden sein. Dass wir immer wieder versucht sind, unsere eigene Beziehung zu Gott aufzubauen, à la Gesetz. Und gerade hier ist für uns das Alte Testament sehr gut zu lesen, dass wir sagen, Mensch, genauso wie das Volk Gottes brauche auch ich mehr. Genauso wie unser Freizeitlied. Eines tut Not. Ja, ich habe alles, ich versuche alles, aber eines tut Not und das ist, dass ich Jesus habe. Eigentlich scheint mein Leben als Christ ganz gut zu laufen, wenn ich mir die Sachen so ganz gut zurechtrücke, aber das Alte Testament sagt uns, eines tut Not, du musst diesen neuen Bund, du musst das Neue haben, etwas Übernatürliches, etwas, das Gott in dein Leben kommt und eine Herzensveränderung bewirkt. Ja, da steht dann auch zum Beispiel im Römer oder im Korintherbrief, dass uns das Alte Testament, dass uns diese Geschichten, dass uns das Alte Testament gegeben wurde als Beispiele, als Vorbilder, als Warnung. Und als solches wollen wir auch das Alte Testament verstehen. Im 2. Timotheus 3 heißt es dann, alle Schrift ist von Gott eingegeben und sie ist nützlich. Sie ist nützlich zur Belehrung, zur Lehre in der Gerechtigkeit, zur Zurechtweisung. Und dann, in Vers 16, damit wir alle zugerüstet sind als Männer Gottes oder so in der Art heißt es dort. Und genau das ist das Ziel der Schriften. Sie rüsten uns dazu zu, dass wir die Christen, dass wir die Gotteskinder, dass wir diejenigen sind, die in der Beziehung zu Jesus Christus das erleben, was nötig ist, damit wir Gott wohlgefällig leben. Das ist es vielleicht mal als ein Überblick über das Alte Testament und vielleicht schreiben wir das jetzt einfach mal aus, ja, bevor uns das Ding hier abfackelt. Dankeschön. Fragen oder Rückmeldungen zu dem? Und ich hoffe, ihr seht alle die Relevanz von dem, was wir jetzt besprochen haben. Dadurch eröffnet sich vielleicht nämlich ganz neu, wie soll ich jetzt auch das Buch Prediger verstehen? Es ist eine Schrift des Alten Testaments, es ist eine Schrift des Bundes, die aufzeigt, wir brauchen mehr. Und wir werden uns sehr viel damit diese Woche beschäftigen, mit diesem mehr. Deshalb ist das Buch so negativ, ja, weil etwas Entscheidendes in dieser Welt fehlt. Und ohne diesem Entscheidenden leben wir in Vergänglichkeit, in Nutz. Alles ist nutzlos, alles ist wertlos, alles ist eigentlich zum Aufgeben bereit. Fragen oder Anmerkungen an diesem Punkt?
Wo sind wir jetzt auf dem
Herr? Wir kommen jetzt zu Punkt Nummer C. Wir sind jetzt fertig mit Punkt Nummer B. Kommen wir zu Punkt Nummer C dann, wenn keine weiteren Fragen sind. Wie passt das Buch Prediger jetzt in das Alte Testament? Wir haben ein Problem als alttestamentliche Theologen. Und das ist, wir haben die fünf Bücher Mose. Ja, da ist irgendwie die Geschichte von Abrahams Nachkommen, wie sie dann nach Ägypten gehen, wie sie befreit werden aus Ägypten, wie sie sich vorbereiten, ins Weiße Land einzuziehen. Ja? Und dieses selbe Volk, ja, wird dann in Josua, Richter, Samuel, Könige beschrieben, wie jetzt ein König über sie regiert, wie sie einziehen in das weiße Land, wie sie jetzt auch einen Ort der Anbetung haben. Jerusalem wird mehr und mehr ausgebaut, ein Tempel, königliche Paläste. Ja, dann sicherlich diese traurige Geschichte, wie es zu einer Teilung kommt, ja, Nordreich, Südreich, Israel, Juda. Traurige Geschichte, wie sie dann ins Asyl, nicht Asyl, sondern ins Exil gehen. Und ja, dann haben wir nachher, dass sie irgendwie aus diesem Exil wieder zurückkehren, ja, in der Hoffnung, dass ein König wieder über sie regieren wird. Nehemia, Esra, die Mauer Jerusalem wird gebaut, der Tempel wird gebaut. Alles eigentlich ist eine schöne Geschichte, ja. Selbst das Buch Ruth, ja, das war irgendwie so verwandt. Eine Verwandte ist, passt nicht so richtig in die Geschichte, sie ist eine Ausländerin, aber irgendwie ist sie dann nachher mit irgendjemandem verwandt, aus dem dann der König David kam. Ja. Das Buch Esther, ja, selbst Esther war irgendwie eine Jüdin, zwar nicht in Jerusalem, nicht mit dem König, aber irgendwie fern verwandt mit dem Volk Israels, als sie da jetzt in Persien lebten. Ja. Chronik passt auch, ist dann wieder der Aufbau, ja, des Landes und nochmal ein Rückblick. Aber wir kommen jetzt zu Büchern wie Prediger, Sprüche. Ja, und irgendwie scheinen die überhaupt nichts mit all diesen Geschichten zu tun zu haben. Hier haben wir jetzt eine ganz andere Geschichte. Ja. Sprüche sind teilweise Kapitel drin von weisen Menschen, die nicht mal in Israel gelebt haben, die Ausländer waren. Ja. Und das ist die große Frage, wenn jetzt wirklich eigentlich vielleicht der Königsthron oder der Tempel so irgendwo das Ding sind, was das Alte Testament zusammenhält, wie passt dann Prediger in das Buch, wo es keinen König gibt, wo es keinen Tempel gibt, wo es keinen Tempelkult gibt, ja, keine Opfer, die gebracht werden. Irgendwie ist das fremd zu der Geschichte, die sich eigentlich im Alten Testament für uns offenbart. Ja. Nun, wie können wir jetzt das Buch Prediger verkoppeln mit dem Rest des Alten Testaments? Wie passt Prediger doch dann wieder zum Alten Testament und zu dem, dieser Sammlung von Schriften, die hier irgendetwas, diese Geschichte Israels entfaltet? Was würdet ihr dazu sagen?
Das ist quasi so eine Gebrauchsanweisung.
Gebrauchsanweisung, okay. Ja.
Das, was die Leute tun sollen und das Leben auf dem Weg dahin tun.
Okay, sehr gut. Und was sollten sie tun? Was war jetzt nochmal die Voraussetzung? Wie konnten wir nochmal zusammenfassen, was eigentlich das war, was sie ausleben sollten? Das waren die 10 Gebote, aber dann noch Basis war das Schema und? Was haben wir im 10. Kapitel, Deuteronomium 10 gelesen?
Die
Beschneidung der Herzen und davor? Ja. Wenn ihr mich liebt, dann fürchtet ihr mich. Ja. Und genauso wie Lukas es sagt, wir brauchen irgendwo eine Anweisung, was heißt es denn, Gott zu fürchten? Ja. Und genau hier, da setzt jetzt dieses Buch Prediger, das Buch Sprüche an. Soll ich euch mal zeigen, was es heißt, Gott zu fürchten? Das werden wir jetzt in dieser Literatur aufzeigen. Ja. Irgendwo ist jetzt über die Gottesfurcht können wir jetzt, und Deuteronomium, können wir jetzt diese Weisheitsliteratur, ja, Bücher wie Hiob, Bücher wie Prediger und wie Sprüche oder auch das Hohelied, reinkoppeln in das alttestamentliche Geschehen als eine Gebrauchsanweisung, als eine Anweisung, was heißt es, in der Gottesfurcht zu leben. Und so haben wir eigentlich jedes dieser Weisheitsbücher, nimmt einen anderen Aspekt im Leben auf und zeigt auf, wie diese Grundeinstellung, die das Volk Israel haben sollte, nämlich den Herrn zu fürchten, wie sich das offenbart in unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Und auch hier wieder, es ist ein Hinweis, hört zu, das, was ich euch gegeben habe bisher, das Gesetz, ist nicht genug, um wirklich in euch etwas zu produzieren, was Gott hundertprozentig Gott wohlgefällig ist. Ihr braucht noch mehr. Es ist eine Vorbereitung des Herzens, eine Anweisung, fürchtet Gott. Ja, ihr braucht mehr als nur diese Gesetze, habt ein beschnittenes Herz, was sich zeigt in dieser Gottesfurcht. Ja, so haben wir dann. Und Nummer C4. Ja, unter den Weisheitsbüchern, ja, haben wir eigentlich all diese Schriften, die wir ganz am Ende eben hier als vierten Teil hatten. Wir hatten die Tora, wir hatten die vorderen Propheten, wir hatten die hinteren Propheten und dann hatten wir die Schriften. Und eigentlich, wenn wir uns das näher anschauen, ist jede dieser Schrift etwas, wo dem Volk Israel vor Augen geführt wird, was es heißt, in Gottes Furcht zu leben. Oder auch in anderen Worten, was es heißt, in Abhängigkeit von Gott zu leben. Das war das Problem Israels. Sie haben eigentlich selbst ihr kleines System aufgebaut, ja, wie es beim Propheten Jesaja heißt, oder beim Propheten Jeremia, ja, er geht und predigt diese Predigt, wo er sagt, der Tempel, der Tempel, der Tempel. Das ist alles, was ihr sagt. Ihr sagt, Gott kann nichts gegen uns, denn wir haben den Tempel. Das war wie ein Asyl, das war wie eine Schutzburg, wo sie gesagt haben, solange wir den Tempel haben, solange wir den König haben, kann uns doch gar nichts passieren. Ja, das ist eine Trumpfkarte. Aber was Gott ihnen beibringen wollte, ist, verlasst euch nicht auf euer eigenes kleines System. Macht euch von mir abhängig. Denn nur so werdet ihr das Leben meistern. Denken wir an das Buch Hiob. Ja? All das, was er sich zusammengelegt hat, diese Freunde, ja, solange ich ein guter Junge bin, dann wird Gott mich auch nicht bestrafen. Hiob, geschieht all das, was aussieht wie eine Strafe, und die Freunde sagen, ja, stimmt, du hast gegen Gott gesündigt und so musst du dich nicht wundern, dass du bestraft wirst. Ja, irgendwo hier, dieses Denken des Menschen, was er sich zusammengebastelt hat, diese offenbart in den drei Freunden, die Rechnung geht nicht auf. Ja? Es kann sein, dass ich Gott tatsächlich wohlgefällig lebe und trotzdem etwas, was wie Strafe aussieht, erdulden muss. Und das werden wir auch diese Woche in dem Buch Prediger sehen. Hier ist also der Schlüssel, um mit meinem Schicksal umzugehen, dass ich mich abhängig mache von Gott und dass ich in der Gottesfurcht aufschaue zu ihm. Oder nehmen wir das Buch Sprüche. Meistern von täglichen Entscheidungen im praktischen Leben. Ich kann mir da kein System zurechtlegen. Ich brauche letztendlich die Gottesfurcht, um wirklich weise zu leben. Ich brauche die Gottesfurcht als eine scharfe Axt, die ich anlege an mein Leben, wo ich wirklich lerne, Dinge klar und deutlich zu scheiden und unterscheiden. Und so haben wir es jetzt auch mit dem Buch Prediger, wie wir diese Woche sehen. Einfach nur das Leid, die Schwere des Lebens zu meistern. Einfach wirklich ein sinnvolles und ein erfülltes Leben zu leben. Das kann ich mir nicht selbst einfach zusammenbasteln, im Gesetzesgemäß, sondern ich brauche Gott als Teil dieser Rechnung. Die Gottesfurcht. Ja? Das Hohelied. Ja? Eigentlich kann ich mal sagen, als Zusammenfassung, es ist das Meistern von Ehetreue. Ja? Der Mensch sagt sich, Mensch, das Mädel sagt sich vielleicht, ja, Mensch, einen sportlichen jungen Mann, der gut aussieht, ja, das ist das, was ich mir wünsche. Ja? Der Mann sagt sich, ja, Mensch, eine hübsche Frau, die gut kochen kann, die gut schön die Wohnung einrichten kann, die weiß, wie man sich schick anzieht, das ist das, was ich mir wünsche. Ja? Wisst ihr, der Salomon, der hier beschrieben wird in Hohelied, ja, der hat sich selbst gesagt, Mensch, ich schnapp mir diese Frau, ja, und die sollen mich gefälligst lieben. Ja? Ich habe sonst was für viele, viele Pferde und ich habe dieses schöne Schloss, ja, das schöne Harem. Und Mensch, warum gefällt die das nicht? Aber irgendwie sehen wir, diese Frau in dem Hohelied springt irgendwie nicht drauf an, auf all dem, was Salomon anscheinend hier zu bieten hat. Und was ist nachher der Schlüssel? Letztendlich sagt die Frau sich, ich bleibe lieber bei meinem Hirtenknaben, ja, lieber bei meinem Freund, bei diesem Hirten, der mir nichts zu bieten hat, ja, der eigentlich braun gebrannt den ganzen Tag nur abhängt auf den Weiden, ja, hart arbeitet, mir kein Schloss, kein Reichtum, keine Pferde, kein Luxus bieten kann. Und warum? Warum entscheidet sich diese Schulamite-Frau für den Hirten anstelle für den König Salomon? Weil Gott ihr einen Funken der Liebe ins Herz gegeben hat für diesen Mann. Für diesen Mann, der ihr eigentlich nichts zu bieten hat. Wir sehen also hier, für Ehetreue, ja? Für euch, die ihr vielleicht sagt, Mensch, ich will eines Tages mal heiraten. Was entscheidend ist, ist nicht, dass ihr euch sagt, ihr bastelt euch das zusammen und sagt, Mensch, diese Person könnte mir das bieten, sondern entscheidend ist, Gott, mögest du mein Herz auftun und möge die Liebe, die du mir ins Herz gibst für eine Person, möge das der letztendlich entscheidende Punkt sein. Und sicher, da könnte man jetzt noch ein bisschen mehr drüber reden, vielleicht eine ganze Session drüber machen, das hohe Lied der Liebe und meine Suche nach einem Partner. Aber wollen wir diese Woche nicht machen. Aber auch hier, selbst über dieses Thema, ja, die Gottesfurcht, Gottes Einwirken, Gott als Teil meiner Beziehung, wie ich mir meine zukünftigen Partner suche, als entscheidender Faktor. Aber wollen wir vielleicht weitermachen? Kommen wir zu einigen diesen anderen Büchern oder den Schriften, die auch weiter jetzt genau dieses Thema, nämlich dass ich in Abhängigkeit zu Gott, Abhängigkeit, das Zählen auf seine Gnade, auf sein Einwirken, seine Bescheidenheit des Herzens lebe. Ja? Ja. Nein.
Also ich verstehe zum Beispiel,
okay.
Mose 10, Vers 12,
okay.
Als wenn die Gottesfurcht sozusagen die höchste Übung des Gesetzes heißt.
Richtig. Die Basis. Ja, also ich denke mal, Gott, was will Gott von dir? Ja? Gott will letztendlich, dass du, ob du jetzt heute ein Hemd anhast, ja, was 50% Polyester und 50% Baumwolle ist, das ist Gott ehrlich gesagt egal. Ja? Auch im Alten Testament war ihm das eigentlich mehr oder weniger egal. Ja? Worauf es ankam, war das als eine Anweisung, ja, um zu veranschaulichen, um das auszuüben, was eigentlich die Basis des Gesetzes war. Gott sucht sich ein Volk und er will, dass ein Volk ihn liebt, von ganzem Herzen. Ja? Diese Liebe zeigt sich auch, dass sie ihn fürchten, dass sie sich abhängig machen von ihm. Ja? Dass sie 10-Gebote-mäßig ihn widerspiegeln. Ja? So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr mich lieben. So wie ich euch geliebt habt und ihr Liebe empfangen habt, so sollt auch ihr einander Liebe zeigen, so sollt auch ihr die Fremden in eurer Mitte lieben. Ihr sollt meine Liebe widerspiegeln. Ja? Und das ist Gottes Wesen, Gottes Liebe. Von daher ist, wenn wir jetzt Gottes Bundesvolk sind, dann sind wir liebende Menschen. Wir fürchten ihn. Ja? Er in seinem Wesen und alles, was er ist und hat, ist entscheidend dafür, wie wir unser Leben gestalten. Ja? Und darauf aufbauend jetzt, wie du gesagt hast, sind jetzt die Gesetze im Alten Testament. Das war das Ziel zumindest. Aber ich denke mal, was jetzt das Volk Israel gemacht hat, sie hat jetzt die Liebe und die Gottesfurcht ausgekoppelt, haben dieses Dokument, diese Gesetze weiterhin behalten, aber jetzt mit einem anderen Fundament. Nämlich, dass sie sich selbst damit vor Gott, Gottes Wohlwollen kaufen können. Ja? Und eigentlich unter dem Gesetz anstelle unter Gnade leben. So ungefähr.
Ja, also das heißt aber ja auch, dass man durch Gott, dass auch kein Mensch durch Gottesfurcht alleine oder durch Versuchen, Gott zu fürchten, errettet werden kann.
Nein. Nein. Aber sicherlich ein Zeichen dessen, dass ich wirklich Gottes Gnade empfangen habe und aus Gottes Gnade heraus lebe, ist, dass ich nicht die Gesetze entkoppel von der Liebe und der Gottesfurcht. Ja? Gut. Klagelied überspringen wir mal. Das Buch Ruth, ja? Nehmen wir mal das Buch Ruth, das Buch Esther, das Buch Daniel und Psalm und Chronik nochmal. Ja, nehmen wir die drei Bücher einfach mal. Sehr interessant. Überlegt einmal, was haben diese Bücher gemeinsam, ja? Und da sehen wir jetzt auch vielleicht, wie Ruth viel besser zu Sprüche, zu Prediger, zu Esther und Daniel passt, als Ruth jetzt, sag ich mal, zu Richter passt, obwohl es eigentlich in der Zeit der Richter geschehen ist. Das Buch Esther passt sehr viel besser zu Ruth und Daniel und Hohelied und Prediger und Sprüche und Hiob, als es zu Esra und Nehemia passt, obwohl es eigentlich zu der Zeit ungefähr geschehen ist. Überlegt mal, was haben diese drei Bücher gemeinsam? Ja? Okay. Genau. Okay. Sehr gut. Also sicherlich. Eigentlich, sie passen, wie ich anfangs schon gesagt habe, sie passen nicht wirklich zu der zu diesem Geschichtsverlauf Israels. Ja? Okay, aber was haben diese drei noch? Ja? Wir haben hier eine Ruth, die gegen alle Weisheit, ja, gegen alle menschliche Weisheit, sich sagt, Mensch, ich bleibe bei meiner Schwiegermutter und ich gehe mit ihr zurück in ihre Heimat. Nun, zwei Frauen, ja, gehen in ein Land ohne männliche Begleitung. Was bedeutet das? Verhungern, ja. Eine Frau konnte damals gar nicht ohne männliche Unterstützung, ohne eine Einnahmequelle durch den Mann, ja, überhaupt existieren und überleben, ja. Absolut verrückt. Hier haben wir eine Esther, ja, die eine Jüdin ist, ja. Frag mich nicht, was sie dort an diesem königlichen Hof des persischen Königs gemacht hat. Das ist eine andere Frage. Würde mich interessieren, was unsere Mitarbeiter der jüngsten Gruppe daraus machen, ja, dass sie jetzt diesen Schönheitswettbewerb eines heidnischen Königs mitmacht. Aber das sei mal dahingestellt, ja, was sie überhaupt da zu treiben hat. Aber die sind drauf und dran, alle Juden abzumurksen, ja. Das Buch Daniel. Ja? Hier haben wir einen jungen Mann, der ins Exil geht, der versucht, seine eigene Frömmigkeit, seine eigene Religiosität auszuleben und eigentlich damit ziemlich riskiert, dass er gleich abgestempelt wird und gleich auch abgemurkst wird, der weiterhin betet, obwohl er dafür vielleicht in die Löwengrube geworfen werden könnte. Freunde, die weiterhin nicht den König oder irgendeinen Götzen anbeten, sondern nur den einen wahren Gott anbeten. Ja? Wir haben es hier mit Geschichten zu tun von Menschen, die eigentlich verdammt sind, könnte man sagen. Ja? Aber alle drei Geschichten gehen eigentlich ganz gut aus. Nicht? Das Buch Daniel. Ja? Hier haben wir einen Daniel, der sonst was riskiert in seiner Frömmigkeit, aber der babylonische König kommt und geht. Der persische König kommt und geht. Der nächste persische König kommt und geht. Hier haben wir einen Daniel, der kommt an den Königshof und ist der Einzige, der bleibt. Alle anderen gehen. Und genauso ist das Buch Daniel auch aufgebaut. Ja? Wenn ihr euch die Geschichten anschaut, in dem Buch Daniel oder auch die Träume, der knackende Punkt am Ende jeder dieser Geschichten ist, der König ging, Daniel blieb. All die Könige, ja, wir schauen weit in die Zukunft. Ja, hier haben wir das Assyrische Reich, das wird gar nicht erst erwähnt, wir haben das Babylonische Reich, wir haben das Persische Reich, dann haben wir das Griechische Reich, dann haben wir das Römische Reich. Und das ganze Buch geht darum, ein Königreich kommt, ein Königreich geht. Und ganz am Ende kommt dann das Königreich dieses kleinen Steines, ja, des Prinzen, der alle anderen Königreiche auf den Haufen wirft. Und er wird ewiglich regieren. Und weißt du, wer mit ihm regieren wird? Seine Heiligen. Ich meine, Daniel, das Ende von Daniel ist die Zukunft, die Ewigkeit. Und wisst ihr, wer immer noch am Königshof sein wird in Zukunft? Daniel. Ja? Selbst in 1000, selbst in Millionen Jahren ist Daniel immer noch am Königshof. Und darum geht es in diesem Buch. Hier ist ein junger Mann, der sich abhängig gemacht hat von Gott. Der gesagt hat, ich brauche mehr als nur Religiosität. Und ich kann meinem Gott vertrauen. Ja? Sollen wir doch verbraten im Schmelzofen. Gott wird bei uns sein. Und das ist alles, was zählt. Er hat Gott mit in diese Entscheidung reinkalkuliert, wie soll ich jetzt hiermit umgehen. Eine Ruth, die gesagt hat, ich werde Chesed, ich werde Güte und Treue bewahren in den Menschen, die um mich herum leben. Und sie hat selbst Chesed und Güte und diese Gnade erlebt. Sie hat sich abhängig gemacht von diesem Gott, den sie gar nicht mehr kannte. Aber sie hat gesagt, diesen Gott, den Naomi hat, den will auch ich haben. Ein Zeichen der Gotteswürdigkeit. Eine Esther. Gott wird nicht einmal erwähnt. Aber unterschwellig ist Gott, wird Gott ständig erwähnt. Es ist Esther, die auf Gott, es ist Mordecai, der auf Gott vertraut und sagt, Gott hat noch eine Zukunft für sein Volk. Und egal, wie hier alles gegen uns steht, wir können uns auf Gott vertrauen. Das Buch, selbst Psalm, ja, die Psalmen haben genau diese Thematik. Wir wollen da nicht drauf weiter eingehen. Das Buch Chronike, ja, warum wiederholen wir, nachdem wir all diese Geschichten im Buch Könige schon gehört haben, warum wiederholen wir jetzt in der Chronik noch einmal dieselben Geschichten von all diesen Königen und wie dieser Tempel gebaut wurde? Das ist eine Bestätigung, ja. Es ist eine Bestätigung zu sagen, hört zu, euer Onkel Josef und eure Tante Tussi, Ussi, wie sie auch alle hießen, ja, eure Verwandten sind diejenigen, die diesen Tempel gebaut haben. Und meint ihr nicht, dass der Gott, der damals bei euren Verwandten gewesen ist, heute immer noch derselbe ist? Dass genauso wie Gott ihnen es gegeben hat, dass sich dieses Königreich ausweitet und dass dieser Tempel gebaut wird, dass auch heute Gott wieder diese Herrlichkeit des Tempels aufbauen wird? Auch hier wieder die Geschichte Israels als eine Ermutigung: Schaut auf Gott. Habt Gott als Teil eures Lebens. Und genau das ist es, was wir diese Woche entdecken wollen. Wir wollen wie ein Daniel, wie eine Ruth, wie eine Esther, wie die Menschen nach dem Exil, wir wollen unseren Aufblick aufrichten zu Gott und wir sollen sagen, Gott, unser Leben ist ein ziemliches Chaos. Eigentlich ist unser Leben eine ziemliche Katastrophe. Eigentlich macht das alles gar keinen Sinn, was wir hier machen. Ja? Wir arbeiten, wir schuften und dann sterben wir wieder. Ja? Ich habe ein geniales Zitat von einer ehemaligen Gattin eines Rocksängers. Hoffentlich ist das von niemandem von euch der Lieblingssänger. Es geht um Kurt Cobain. Ja? Geniales Quote. Und sie sagt auf Englisch: I married a guy, he killed himself, I inherited everything, that's the way it goes. Ich habe einen Typen geheiratet, er hat Selbstmord begangen, er hat mir alles vererbt. So läuft das Leben eben. Ja? Ziemlich interessante Betrachtung. Ja? Ist das alles im Leben? Ja? Ich heirate, ich sterbe, ich vererbe, ich genieße nicht das, wofür ich geschuftet habe. Ja? Ziemlich ernüchternd, wenn man sich wirklich mal Gedanken macht, wie sinnlos eigentlich dieses Leben ist. Ja, und wir wollen das in diesen nächsten zwei Tagen riskieren, dass wir einfach mal wirklich dem Leben in die Augen schauen. Ja, denn viele von uns leben irgendwie und sagen, ach ja, Selbstablenkung. Wir lenken uns ab und sagen, ja, eigentlich kann man das Leben schon ganz lustig gestalten und aus der Sinnlosigkeit schon irgendwas dem Leben abgewinnen. Ja, wir wollen aber mal ein bisschen ernst werden, heute Abend und morgen früh, und sagen, Mensch, seien wir erstmal ehrlich. Ja, und dann wollen wir sagen, genauso wie ein Daniel, wie eine Esther, wir wollen aufblicken zu Gott und wir sagen, dass nur im Aufblick zu Gott ist es zu bewältigen. Nur wenn Gott Teil meines Lebens wird, ja, kann ich wirklich die Puzzlepiece-Stücke zusammentun, sodass ich den Ganzen doch was abgewinnen kann. Ja? Und das ist genau das, worein uns jetzt auch das Buch Prediger führt. Es ist eine Schrift im Alten Testament, die uns aufzeigt, es muss etwas Besseres kommen als das, was wir momentan haben in unserer eigenen selbstgemachten Religiosität oder auch Religiosität von Gott gegeben, ja, dem Gesetz. Wir brauchen mehr und wir schauen auf und wir sagen, Gott, gib mir das mehr. Gib mir das eine, was Not tut. Und nun, wir werden dann auch sehen, wie sich diese Beschneidung des Herzens erfüllt hat im neuen Bund, ist in Jesus Christus. Ja, da werden wir eine Stelle im Kolosser am Donnerstagabend lesen, wo beschrieben wird, wie unser Herz durch Jesus Christus beschnitten wurde. Er hat uns ein neues Herz gegeben. Wir sind mit Jesus Christus im Tauflingo wird das dann gesagt, wir sind mit ihm begraben und auferstanden zum neuen Leben. Eins sein mit Jesus Christus. Darin erfüllt sich eigentlich diese Verheißung des beschnittenen Herzens. Du und ich können ein neues Herz, ein neues Leben haben, dadurch, dass wir Jesus Christus in und durch und mit ihm leben. Ich sage einmal, hierin belassen wir es. Und das ist unser Ziel. Wir wollen diese Woche entdecken, wie diese Schrift des Alten Testamentes, diese Schrift Prediger uns aufzeigt, etwas Besseres muss kommen, und wollen dann sehen, wie tatsächlich in Jesus Christus etwas gekommen ist, was all diesen Chaos, all diesen Gestank dieser Welt, darauf werden wir zurückkommen, einen guten Duft oder, sage ich mal, einen Sinn verleiht. Danke für eure gute Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt einige Fragen nicht beantwortet. Wir werden vielleicht noch später darauf eingehen. Wir werden auch in diesen nächsten Tagen jetzt nicht jeden einzelnen Vers von Prediger betrachten. Aber ich habe einige Bibelkommentare mitgebracht. Wenn ihr also sagt, Mensch, ich wollte schon immer mal wissen, wie ist das, ist dieser Vers zu verstehen, dann können wir vielleicht uns da ein paar Gedanken drüber machen und das spezifisch beantworten. Machen wir in dem Sinne weiter. Ich bete und dann schließen wir unsere Morning Session ab. Ich gehe davon aus, dass wir immer so ungefähr eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde haben. Ich glaube, jetzt heute Morgen war es ein bisschen länger als eine Dreiviertelstunde. Ich muss in Zukunft darauf achten, wann wir anfangen. Aber wir beten. Himmlischer Vater, so schauen wir uns dein Wort an und wir danken, dass du uns gegeben hast als etwas, was nützlich ist. Zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Heranführung zu einem Leben in der Gerechtigkeit, auf das wir ausgerüstet sind, wirklich dir zur Ehre zu leben, als Menschen zu leben, die dich lieben, die sich ganz an dich hängen und an nichts anderes. Und ich bitte dich, dass wir in dieser Woche wirklich keine andere Zuflucht suchen und keine andere Zuflucht finden, als dass wir ein Leben in und durch und mit Jesus Christus angehen. Herr, dazu hast du uns das Alte Testament gegeben, dass wir irgendwo aufgeschmissen sind und sagen, ich muss aufschauen zum Himmel und ich muss aufschauen zu Gott, auf dass er meinem Leben Sinn und Hoffnung und Erfüllung gibt. Und ich danke dir, dass wir in Jesus Christus diese Erfüllung finden können und so bitten wir um deinen reichen Segen, wenn wir diese Woche jetzt weiter dein Wort betrachten. In Jesu Namen. Amen. Amen.